dein Wort bleibt bestehen. So haben wir gesungen, das Lied vom Levi Petrus. Glücklicherweise, ich war noch junger Pastor, habe den Dichter des Liedes kennengelernt. Der war bei uns mal in Stuttgart. Er ist Pastor gewesen der Philadelphia-Gemeinde in Stockholm. Und seine Frau war todkrank, die war im Krankenhaus. Und der Arzt hat gesagt, lieber Petrus, oder liebe Petrus, machen Sie sich nichts vor, Ihre Frau wird bald heimgehen. Und dann hat, als er das gehört hat, dass seine Frau heimgehen wird, hat er seine Frau aus dem Krankenhaus rausgenommen und hat gesagt, meine Frau kann auch zu Hause sterben. Wenn sie schon sterben muss, wird sie zu Hause sterben. Und dann am nächsten Tag liest er ganz groß in der Zeitung von den Dagen, der Stockholmer Zeitung, liebe Petrus, der Mörder seiner Frau. Der hat sich so erschrocken, ich bin der Mörder meiner Frau, weil ich sie aus dem Krankenhaus rausgeholt habe, um zu Hause sterben zu lassen. Und er ist auf die Knie gegangen und hat gebetet, dieses Zeugnis hat er bei uns in der Gemeinde gegeben und hat erzählt, ich bin auf meine Knie gegangen und habe gesagt, lieber Gott, es geht nicht um mich, es geht um deinen Namen, nicht, heißt ja, weil ich dir vertraue. Aber deine Verheißung bleiben, bitte, so wird euch gegeben. Und der Herr hat die Frau aufgerichtet, die hat noch 30 Jahre gelebt. Verstehst du, auch von wegen der Mörder seiner Frau. Gib dich nicht auf, resigniere nicht, sei nicht mutlos. Einfach vertraue dem Herrn, Gott wird alles gut machen. Es wird recht werden, preis dem Herrn. Mein Thema heute ist, Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erde wird verbrennen, alles vergeht, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Halleluja. Ich werde über die Verheißungen sprechen, für die Verheißungen in der Bibel, über Jesus. Denn es geht ja nur um Jesus. Auch im ganzen Alten Testament, von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite, es geht um Jesus. Und der Same, der Nachkomme deiner Frau, wird der Schlange den Kopf zertreten. Das ist die erste große Verheißung auf Jesus. Und dann geht es permanent weiter. Das Bild von Israel, Israel ist dazu da, um die Geburt Jesu vorzubereiten, um den Herrn Jesus auf diesen Planeten Erde zu bringen, damit er irgendwo landen kann. Und es gerade dort in Kanaan, in Palästina. Von dem Sündenfall an bis zu Maleachi geht fast wie ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift. Er wird kommen, er wird kommen, er wird kommen, er wird kommen. Und so weiter. Und dann, sogar bei Maleachi, dann wird verheißen, dieser letzte Prophet, der wird in der Kraft Elias kommen. Das war der Johannes der Täufer. So überall im Alten Testament, fast auf jeder Seite liest du etwas von Jesus. Und Jesus sagt den Leuten, sie haben das Alte Testament, sie haben die Schrift, lass sie da drin lesen. Und die Schrift ist, die von mir zeugt. Die Schrift, das ist das Alte Testament damals, zeugt von Jesus. Und die Evangelien reden von Jesus. Oder sind seine Reden, sein Wirken. Alles, was wir in den Evangelien, den vier Evangelien lesen, ist, wie Jesus wirkt. Wie Jesus hier auf dieser Erde sich entfaltet, sich entwickelt, was sein Programm ist. Das wird alles angegeben. Und Jesus kam, um den Auftrag Gottes zu erfüllen. Jesus bezieht sich in dem Evangelium immer wieder auf die Zusagen, was der Vater verheißen hat durch die Propheten, auf das erfüllt würde, was gesagt worden ist. Immer wieder lesen wir diesen Zusatz, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, so und so. Und er ist gekommen, die Weissagung des Alten Testaments zu erfüllen. Mein Thema ist, Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erde werden vergehen. Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahre werden vergehen. Aber sein Wort geht in Erfüllung. Für die jüdischen Adressaten damals sollte bedeuten, dass Jesus ist der Verheißene. Die sollten glauben, er ist es, weil er sagt, auf das erfüllt würde das, was der Prophet gesagt hat. Gleich am Anfang in Nazareth nimmt er die Stelle aus Lukas Evangelium Kapitel 4, wo er dann die Schriftrolle aufschlägt und sagt, das erfüllt sich jetzt gerade vor euren Augen. Der Geist Gottes ist auf mir. Der Herr hat mich gesalbt, das Evangelium zu predigen, den Armen, Lahme, dass sie gehen, Taube, dass sie hören, Blinde, dass sie sehen. Ich bin gesandt. Und das erfüllt sich jetzt gerade vor euren Augen, ihr Nazarener. Die Verheißung von dem Propheten Jesaja. Heute hat sich das Schriftwort vor euch erfüllt. Lukas Kapitel 4, Vers 21. Heute, gerade jetzt. Gottes Wort geht heute noch immer in Erfüllung. Auch die Verheißungen und die Zusagen für die Endzeit, was kommt? Es kommen noch große, schreckliche Dinge. Weltverändernde Dinge. Jesus sagt, ich werde kommen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und alle Himmel werden sehen, alle Menschen werden es begreifen. Gottes Wort geht in Erfüllung. Das Alte Testament sowie das Neue Testament, das dort geweissagt wurde. Jesus tritt hier als Messias auf, als Heiland der Welt. Er vergibt die Menschen den Sünden und die regen sich auf, wer ist würdig, wer kann Sünden vergeben? Nur Gott allein. Aber Jesus war Gott. Er war Gottes Sohn. Und das war sein Beruf, seine Sendung, den Menschen Sünden zu vergeben. Und dann sagt er in einem Zusammenhang, als er den Lahmen heilt und sagt, auf, dass ihr wisst, dass ich Macht habe, Sünden zu vergeben. Mann, steh auf. Und er sprang und lief und alle waren erstaunt. Was ist das? Wer soll das sein? Oder ich denke nur an die ganzen Bilder in der Bibel auf dem See Genezareth, wie er Wind und Wetter stillt, sagt, Wind, legt euch. Wer ist das? Und die Leute staunten. Er vergibt Sünden und heilt. Die Schriftgelehrten, die verstehen das nicht, die beobachten, sie erschraken, sie waren entsetzt. Sie waren außer sich. Ja, wer außer Gott kann Sünden vergeben? Und Jesus war Gottes Sohn, der von der Bibel offenbart wurde, von Anfang an der Eva, dem Noah, dem Abraham, dem ganzen Volk Israel. Und wenn einer Sünden vergibt, ich vergebe dir deine Sünden, das kann jeder sagen. Weißt du, jeder Hochstapler. Aber Jesus war kein Hochstapler. Er war ein Bevollmächtigter Gottes. Er hat Vollmacht gehabt. Und steh auf und geh. Er hat bewiesen. Auf, dass ihr erkennt, auf, dass ihr seht, auf, dass ihr versteht, dass ich der von Gott gesandte Retter und Heiland bin. In Lukas Kapitel 9, Vers 47. Jesus vergibt der Sünderin die Sünden. Die sind deine Sünden vergeben. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Der Sünden vergibt. Und das ist das erste große Zeichen, der den Menschen Sünden vergibt. Die alle Opfer konnten den Menschen die Sünden nicht vergeben. Aber das Blut Jesu Christi, das noch nicht einmal geopfert war, konnte die Menschen von der Sünde reinigen. Der Sohn, der Menschensohn, zu wer sich selbst nannte, war letztendlich Gottes Sohn auch. Der verheißene Gottes lebt in Israel mitten unter den Menschen und die begreife nicht. In Nazareth 18 Jahre ist er dort, sägt, hämmert, hobelt, was weiß ich, was er alles macht, so als Zimmermann. Die haben es nicht begriffen. Er lebte unter uns. Und am Schluss, als er sagt, ich bin es, wovon der Prophet Jesaja spricht, wollten sie ihn umbringen, den Abhang hinunterstürzen. Und Jesus ging mitten durch sie hindurch, das lesen wir, und er kam nie mehr nach Nazareth. Wenn wir Jesus einmal ablehnen, Jesus, ja, dann müssen wir vielleicht auch 18 Jahre warten oder 40 Jahre warten, bis es wieder so weit ist und im Kreis tippeln. An den Werken sollen wir erkennen, er ist der lebendige Sohn Gottes. Die Verheißung, die sich vor unseren Augen erfüllt, das ist jetzt wahr geworden. Das stimmt, das ist echt. An den Werken und Taten Jesus sollen wir erkennen, dass er der verheißene Heiland ist. Dass er derjenige ist, der den Menschen wohltut, der die Menschen heilt, der die Menschen liebt, die Menschen annimmt und vor allem die Menschen befreit, all die befreit, die vom Satan überwältigt worden sind. Und das war eine ganze Menge damals im Judentum. Da wimmelt es nur von Besessenen. Da ist ein Blinder, da ist ein Tauber, da ist ein Lahmer. Und Jesus macht sie sehend, hörend, laufend, springend, jung und frisch. Die Juden erwarteten ja einen politischen Befreier, aber nicht einen geistlichen Befreier. Und das ist unser Problem auch heutzutage. So viele Christen, Pfingstler, Charismatiker, ja, wer auch immer, auch nur ganz normale Christen, Kirchenleute, die erwarten einen politischen Heiland, einen politischen Erlöser. Aber Jesus ist nicht nur ein politischer Erlöser, er ist ein geistiger, ein geistlicher Befreier. Er heilt die Seele, er berührt die Herzen der Menschen, er richtet die Menschen auf, diese geistigen Sklaven. Und es gibt so viele geistliche Sklaven. Weißt du, nicht einer, der in Freiheit rumläuft, ohne Ketten und Fesseln oder Fußfesseln oder was auch immer, der ist frei. Nein, der geistig frei ist. Die Heilung passiert im Kopf. Die Heilung passiert in der Seele. Die Heilung passiert in den Gedanken. Das, was du in deinen Gedanken im Kopf bist, das bist du wirklich. Wenn du in deinen Gedanken arm dich fühlst und von der Armut redest, dass wir nichts zu essen haben, dass wir fast verhungern, dass wir kein Dach über dem Kopf haben, dass wir die Miete nicht bezahlen können, das ist Armutsdenken. Wir sollen befreit werden von Armutsdenken, von Krankheitsdenken, dass wir krank sind, mich kann niemand heilen, ich bin hilflos, ich bin schwach und so weiter. Ich denke nur an die Onkel Toms Hütte. Das war einer meiner ersten Bücher, was ich gelesen habe, aus Amerika oder über Amerika in der Schule. Das durften wir noch lesen, Onkel Toms Hütte, Sklavenbefreiung und so weiter. Und da gab es viele Sklaven, die waren frei, aber die wussten mit der Freiheit nichts anzufangen. Was nützt es, wenn wir Kinder Gottes sind und sagen, der Heilige Geist, wo der ist, der macht uns frei und wir sind doch nicht frei. Wir sollen wirklich im Geist frei sein. Und wenn wir im Geist frei sind, sind wir auch äußerlich frei. Dann können wir sagen, komm, rutsch mir einen Puck runter, lauf weiter. Und ziehst weiter, du kümmerst dich da nicht um diese Dinge. Weißt, Freiheit ist mehr als nur ein Wort. Die meisten Leute reden von Freiheit. Ich denke nur an die Ex-DDR, Da wollten die Leute auch frei werden, reisefrei und so weiter. Jetzt können sie reisen, aber sind sie wirklich frei? Schau doch die Leute an, sind sie wirklich frei? Die Freiheit brachte sie in Unfreiheit, in Abhängigkeit vom Westen, vom Geld. Die ganze Treuhand hat ihre ganze Wirtschaft kaputt gemacht, in aller Liebe. Und ja, die konnten mit ihrer Freiheit nichts anzufangen. Beim Onkel Tom oder hier, als die Mauer fiel, die Leute konnten nichts mit der Freiheit anfangen. Freiheit ist ein geistiges Anliegen, eine geistige Sache. Wer geistig frei ist, der ist überall frei. Ich denke nur an Leo Berg, einen Juden, der im KZ war. Die mussten Scheiße ausfahren. Die Deutschen haben sie so schikaniert, dass sie die Toiletten ausfahren mussten. Und es hat gestunken und ist eine schmutzige Arbeit. Eigentlich ein Rabbiner sollte so eine Arbeit nicht machen. Aber die Nazis haben das extra, die zwei Rabbiner da zusammengespannt und die sollten diesen Karren ziehen. Und das gestunken. Aber diese zwei, die haben miteinander diskutiert, während sie die Scheiße gezogen haben. Und die haben gesagt, weißt du, das kann stinken, so viel es will. Wir sind im Herzen frei. Wir können eingesperrt sein. Wir können gejagt sein. Wir können getrieben sein. Das, was wir im Herzen sind, das sind wir. Und das bleiben wir. Und dass sie dann frei waren, die waren auch frei vom Hass. Und ich denke nur, gerade der eine Rabbiner, der hat sich sogar für die Nazis eingesetzt, dass man sie nicht so streng bestraft nach dem Krieg und dergleichen. Die waren frei von Hass, von Neid, von Bitterkeit. Das ist Freiheit, wenn wir diese ganzen Sünden und Probleme nicht mit uns rumschleppen. Die meisten Leute verstehen nicht, was Freiheit ist. Wir müssen frei werden von dem Geist der Krankheit, nur als Beispiel. Wenn wir diesen Geist nicht annehmen, der Geist kommt, du kannst nichts dagegen machen, wenn Schnupfen und Viren, Grippeviren und andere Viren noch in der Luft herumfliegen, das kannst du nichts machen, du kannst pusten so viel du willst, du wirst sie nicht verscheuchen können, aber du sollst nicht einatmen, du sollst nicht in dir aufnehmen und der Heilige Geist möchte dich stark machen, dass du ja, dich nicht fürchtest, denn das, was du befürchtest, das wird dich treffen, steht in der Heiligen Schrift. Darum waren die Aussagen Jesus so wichtig über den Messias, das war genau das Gegenteil. Was die Juden erwarteten damals, was sie sich dabei fühlten und so weiter. Und Jesus sagt, ich bin's. Ich bin es. Ich bin es, der Verheißene. Er sagt immer wieder, ich bin der den Auftrag Gottes erfüllen sollte. Ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6, Vers 48. Ich bin's. Und er erinnert sich ans Manna. Verstehst du? Die haben das Manna gegessen, ich bin das Brot des Lebens. Er erinnert die Leute, ich bin das, was im Alten Testament schon als Schattenbild vorgespielt und dargestellt wurde. Ich bin das Licht der Welt. Und er sagt in Johannes 8, Vers 12, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Er ist das Licht, schon allein von der ersten Bibelstelle, vom ersten Wort Gottes, es wäre der Licht. Das ist das erste Wort, was der liebe Gott gesprochen hat. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns jetzt, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis wandern, der wird das Licht des Lebens bei sich haben. Oder dann weiter in Johannes 10, Vers 7, da heißt es, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir waren, das waren Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ja nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Und wer durch mich hindurchgeht in das Reich Gottes, der wird ewiges Leben finden. Ich bin der gute Hirte. Denk an Psalm 23, so ein herrlicher Psalm. Aber wer ist dieser Hirte? Psalm 23 hier. Und im Johannesevangelium, da sagt er, ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und so wie mich der Vater kennt, so kenne ich sie. Und der Vater gibt mir sie in meiner Hand und ich gebe mein Leben für die Schafe. Er ist der gute Hirte, der sich aufopfert, der sich verzehrt. Oder wenn ich Johannes 11 weiterlese in den Evangelien, er sagt immer wieder, ich bin das, was die Propheten geweissagt haben, wovon sie sprachen. Ich sah das Volk Gottes wie Schafe zerstreut auf der Weide liegend, ohne Hirten. Ich bin der gute Hirte. Oder hier Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, und schon als der Mensch gesündigt hat und die Welt des Todes sterben, selbst da gab es gar keine Hoffnung mehr. Und er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist es, der uns die Tür zum Paradies öffnet. Und hier sagt er, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er sterbe. Und wenn jemand lebt und an mich glaubt, wird ewiges Leben haben und wird nicht sterben. Ich gehe weiter, Johannes 14. Ich bin der Weg. Wer kann das sagen? Ich bin der Weg. Buddha kann sagen, ich bin ein Weg. Oder andere Religionsstifter sagen, ich bin eine Möglichkeit. Ich bin, ja, eine Methode. Aber Jesus sagt, ich bin die Methode. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wer kann das schon sagen von sich? Höchstens ein paar Spinner, ein paar Religionsstifter, verstehen Sie, was behaupten. Und ihr könnt doch letztlich nichts halten. Gott hat uns Jesus versprochen, den Retter, den Erlöser, den Heiland, die Erlösung selbst, die Verheißung Gottes. Gottes Verheißungen stehen fest. Himmel und Erde mag brennen, aber Gottes Wort bleibt bestehen. Von Jesus spricht das gesamte Alte Testament in Bildern, in den interessantesten, schönsten Bildern. Ich müsste nur mal die Stiftshütte nehmen. Die Stifte schon allein, das Dach, äußerlich nichts Besonderes, so für Ziegenfällen, aber unten in der Stiftshütte, da ist die Herrlichkeit, da ist alles vergoldet. Da wohnt der liebe Gott. Und dort ist das Zelt der Begegnung. Und alle diese, ob das Brandopferaltar oder das Waschbecken oder was auch immer sein, oder dieser Hochaltar nachher, das Allerheiligste, alles sind Symbole, sind Hinweise auf Jesus Christus. Schon allein, als Adam gesündigt hatte, dann musste ein Tierchen sterben. Gott macht aus den Fellen Röcke den Menschen. Aus den Fellen macht er Röcke. Schon allein das erste Bild nach dem Sündenfall ist, dass ein Tier sterben musste, ein Lamm wahrscheinlich. Dann Abel, weißt du, all diese Bilder, diese biblischen Geschichten, die wir so gut kennen, die wir so erzählen, Abel und Kain, der Kain hat den Abel erschlagen. Ja, aber das Blut Abels redet besser als das Blut der Ochsen, und das Blut Jesu Christi spricht noch viel besser als die ganzen Tiere, die geschlachtet wurden massenweise, dass sie uns mit Gott versöhnen können. Oder die Opferung des Isaak, ja, dort auf dem Berg Moria, ein Bild auf Golgatha, und dieser Isaak opfert sich freiwillig. Ich muss vorstellen, der Bub war 17, 18 oder 20 Jahre, der war viel stärker wie der Opa Abraham. Der hätte ihn geschubst und gesagt, von wegen, was fällt dir ein, mich zu opfern? Aber dieser Isaak lässt sich binden zusammen. Und da heißt es, und Abraham band den Isaak und legte ihn auf dem Altar. Der war willig. Und Jesus war willig, legte sich auf dem Altar. Er gab uns freiwillig. Niemand hat ihn gezwungen. Jesus, du musst dich jetzt opfern. Alle Schattenbilder auf Jesus. Das gesamte Alte Testament sind Verheißungen auf Jesus. Und ich denke dann, als die Kinder Israel in Ägypten sind und ausziehen, das letzte Zeichen des Auszugs ist das Blut des Lammes an der Türe. Ja. Das Blut des Lammes. Und das ist wieder ein Blut auf, ein Hinweis auf das Blut Jesu Christi, das vergossen wurde. Oder in 1. Mose 14, Vers 18 und folgende Verse, dass dieser Priester Melchisedek, von dem heißt es, er ist ohne Vater und ohne Mutter. Eine ganz mysteriöse Gestalt. Und dieser Melchisedek begegnet den Abraham, als er von der Schlacht nach Hause kommt. Und Abraham bringt ihm Zehnten und er segnet den Abraham. Also er steht über Abraham, dieser Friedensfürst von Salem, dieser Melchisedek. Und Abraham gab ihm sogar den Zehnten. Man gibt den Zehnten normalerweise nur Gott. Und Abraham gab sogar den Zehnten. Überall finden wir die Bilder und Hinweise auf Jesus. Und zwar prophetische Bilder, geistige Bilder. Oder ich denke nur, als Jakob auf der Flucht ist und ein böser Bub hat seinen Vater betrogen, dem Esau die Erstgeburt abgeluchst, dann liegt er da und schläft unter dem freien Himmel und da sieht er einen Traum, im Traum, wie die Engel Gottes auf und ab springen auf dieser Himmelsleiter. Der Himmel ist offen. Und genau Jesus ist derjenige, der uns, wenn wir gefallen sind, ich habe gestern eine gute Botschaft gehabt, Gottes Vorsorge für unser Versagen, für unser Zukurzkommen, wenn wir Fehler machen, Gott sorgt, dass wir wieder aufgefangen werden, dass uns wieder die Sonne aufgeht, dass wir Sieg haben und er sieht den offenen Himmel. Und das hat den Jakob durchgehalten, seine ganze Weile, solange er lebte. Und dann sehen wir Jakob, Jakob ist auch so ein Bild, wie er für seine Rahel dient, er dient 7 Jahre für seine Rahel und die kriegt er nicht gleich auf Anhieb. So der Herr Jesus diente für seine Gemeinde, hat auch nicht auf Anhieb bekommen und der Jakob dient nochmal 7 Jahre. Zuerst kriegt er die Lea ins Bett gesteckt und dann sagt er, nein, ich will die Rahel haben, nicht die Lea. Lea ist ein Bild auf die Gemeinde Jesu. Und ich denke nur, Josef ist auch so ein Bild auf Jesus. Alle Menschen, die im Alten Testament mir begegnen, die ich so in der Tora, in den fünf Büchern Moses kenne, das sind Hinweise auf Jesus. Der Josef in der Zisterne, der sitzt da, wird verkauft von seinen Brüdern an die Ägypter. Jesus wurde auch für 30 Silberlinge verkauft. All das sind Schattenbilder auf Jesus. Er ist der Verheißene, so die Schrift ist, die von mir zeugt. Jesus wurde verkauft und er ist uns vorausgegangen, eine Stätte zu bereiten, so wie dieser Josef nach Ägypten ging, um die Israeliten zu retten, wenn die Hungersnot kommt, dass die aufgefangen werden. Und wir sehen auch, die ersten 2 Jahre mussten sie auch in der Hungersnot hindurch, aber dann der Rest, die letzten 5 Jahre bei dieser großen Hungersnot, da wurden sie verschont, sie waren im Land Gosen, sie wurden von Josef wunderbar versorgt und Josef ist der wunderbare Versorger des Volkes Gottes. Er versorgt, was wir brauchen. Wunderbare Bilder auf das Kreuz haben wir in der Bibel immer wieder. Du kannst aufschlagen, wo du willst. Und ich kann dir an jeder Stelle Jesus beweisen. Das ist ein Bild auf Jesus, auf das Kreuz, auf die Gemeinde, auf das Reich Gottes. Ich denke, als die Israeliten aus Ägypten auszogen, da sind sie ein paar Tage marschiert, da kamen sie an eine Wasserpfütze, an dem Marasee, und das Wasser war bitter, ungenießbar. Und was macht Moses, was bekommt für einen Auftrag? Moses schnitzte ein Holz, heißt es, und er warf das Stück Holz ins Wasser, und das Wasser war süß und genießbar. Ein Bild auf das Kreuz. Ein Bild auf das Kreuz. Ein wunderbares Bild. Und ich finde es wunderbar, so viele Bilder auf das Kreuz Jesu Christi. Also die Schrift zeugt von mir. Jetzt sollen wir zeugen von Jesus. Aber am Anfang zeugte die Schrift, die Bibel, jede Passage der Bibel, jedes Bild in der Bibel ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus, auf das Kreuz, auf die Erlösung, auf das Werk Gottes. Das Wasser ist genießbar. Das Kreuz macht uns die kompliziertesten Situationen genießbar. Die Krankheit genießbar, das Leid genießbar, die Schwierigkeit genießbar, die Sorgen genießbar, den Ärger, den Stress. Du kannst plötzlich alles genießen. Das Kreuz macht unser Leben genießbar. Eigentlich ist unser Leben, wenn wir in Wirklichkeit unser Leben anschauen, ungenießbar, bitter, salzig, schmeckt nicht. Ja, das ist wie das Wasser in Mara, bittere Wasser. Aber lass das Kreuz hinein, da kannst du alles verkraften, alles verarbeiten. Ein anderes Bild ist der Moses. Moses, der Fürbitter, der Bürger für das Volk Gottes. In 2. Moses, Kapitel 32, Vers 32 lese ich. Und nun vergib ihnen ihre Sünde. Moses springt in den Riss für das Volk Israel, sagt, nimm mich aus dem Buch des Lebens und rette das Volk. Nicht, dass die Heiden noch sagen, guck mal, der hat das Volk rausgeführt und kann nicht weiterführen. Streich mich aus dem Buch des Lebens. Oder dann jedes Jahr bei der Opferung, beim Versöhnungsfest in Israel, da wurden 2 Böcke geopfert und einer dieser Böcke war Asassel, das Sündenbock oder ja, diese Sündenträger, da der Priester auf die Hände des Asassel, da wurde ein Bock erwählt, wahrscheinlich der Sturste, der Schlimmste, erwählt und man hat die Hände auf ihn gelegt und dann hat man ihn in die Wüste geschickt, die Sünden des Volkes auf diesen Bock gelegt und in die Wüste geschickt und Jesus hat unsere Sünden hinweggetragen in die Wüste, versenkt, wo das Meer am tiefsten ist. So viele Bilder. Und da heißt es hier in 3. Mose 16, Vers 21 von diesem Bock, da soll der Aaron dann seine beiden Hände auf das Haupt des Bockes legen und bekennen all die Missetat der Kinder Israel und ihre Übertretungen und alle ihre Sünden und soll sie dann den Bock auf dem Kopf legen, also auf sein Haupt, ihn belasten und so weiter und dann sollen sie in der Wüste forttreiben. Und der Herr hat die Sünden hinweggetragen. In der Wüste, kannst du nicht mehr auffinden. Meine Bibel sagt, er wirft meine Sünde weit hinter sich zurück. Und dann denke ich nur an die Stiftshütte, an diesem Versöhnungstag. Alle Bilder in der Stiftshütte haben eine Symbolik, dieser große Vorhang, der dann im Stempel zerriss. Und das ist auch ein Hinweis auf Jesus oder dieser Priester Aaron. Und wir haben einen besseren hohen Priester, als die Juden es damals hatten. Der Priester Aaron, die Leute waren ungehorsam dem Herrn, die haben sich versündigt, die haben rebelliert gegen Moses und die Rotte Korah. Und dann muss dieser Priester Aaron eine Räucherpfanne nehmen und durch das Lager laufen und sagen, Versöhnung, 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 Versöhnung. Er ruft ins Lager hinaus und da als er den Letzten erreicht, den Häuptling erreicht, da bleibt er da stehen und der Todesengel hört auf zu wüten, Tod hört auf, Leute umzubringen, dass die Leute sterben wie die Fliegen. Jesus ist es gewesen, der hier die Menschen versöhnt hat, miteinander, die Lebendigen und die Toten. Ja, und da steht dieser Aaron plötzlich zwischen den Lebenden und den Toten. Das Kreuz ist das verbindende Zeichen, verbindet uns mit dem allmächtigen Gott, löst uns von der Sünde, von dem Fluch, durchbricht die Grenzen des Zornes Gottes. Das ist Jesus. Alles Bilder, verheißende Bilder auf Jesus. Das wird kommen. Israel, du bereitest dich, um ihn zu empfangen. Wir haben hier auch gesungen, oder wir singen hier ab und zu mal das Lied, wie soll ich dich empfangen? Herr, wie soll ich dich empfangen? Und hier zeigt uns, er ist alles für mich. Stern, auf den ich schaue, Brot, von dem ich lebe, Weg, auf den ich gehe, Stab, an dem ich mich stütze. Alles, Herr, bist du. Halleluja. Ein anderes Bild in der Bibel, dieser wandernde Fels, der mit Israel zusammen marschiert ist durch die Wüste, und die haben kein Wasser gehabt. In der Wüste ist Wasser Leben, das Leben. Und Moses sollte zuerst mal den Felsen schlagen, und es gab wieder Wasser her, und nach einer Weile musste er zum Felsen reden. Dass der Fels, der in der Wüste ist und uns begleitet, ist Jesus Christus. Er ist die Quelle meiner Freude, die Quelle meines Lebens, alles mein ganzes Glück, alles, Herr, bist du. Ein anderes Bild ist die eherne Schlange. Im Neuen Testament bezieht sich der Johannes noch darauf, wie Gott einst Moses den Auftrag gab, die Schlange in der Wüste zu erhöhen. So ist Jesus Christus für uns erhöht worden. Und er sagt, wenn ich mal erhöht werde, ich werde euch alle zu mir herziehen. Das ist Jesus. Halleluja. In 4. Mose 21 lesen wir von dieser Schlange. Da machte Moses eine eherne Schlange und richtete sie auf als Zeichen. Wenn jemand eine Schlange von der Schlange gebissen wurde, so muss er nur aufschauen auf diese eherne Schlange, und er blieb am Leben. Und die Schmerzen hörten auf. Hat die Schmerzen nicht mehr gemerkt. Wir haben ein schönes Lied und wir besingen all diese Lieder. Aber all das war schon verheißen vor ewigen Zeiten, Jahrtausende vorher, als das Volk Israel durch die Wüste ging. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Ja, und er wird am Leben bleiben, wenn er von dieser Schlange gebissen wird, und die Schmerzen wird er nicht spüren. Weißt du, dein Nervensystem wird von Gott angerührt, dass du die Schmerzen nicht spürst. Der Biss wird da sein, der Schlangenbiss, aber die Schmerzen spürst du nicht. Und das Geheimnis der Gnade Gottes ist, wir werden krank, wir werden angegriffen, aber die Schmerzen spüren wir nicht. Das ist wie, als wenn wir eine Narkose hätten. Als wenn wir, was weiß ich, irgendwie ja betäubt Opium und Morphium genommen hätten. Wir spüren die Schmerzen nicht. Das ist, was der Herr in unserem Leben macht. Die werden am Leben bleiben. Blick nur auf Jesus. Und du hast ewiges Leben, du hast Gesundheit, du bist frei von deinen Schmerzen, du kannst die Schmerzen tragen, du bist vielleicht krumm, du kannst nicht gerade laufen, aber die Schmerzen spürst du nicht. Auch wenn dein Rückgrat gebrochen ist, die Schmerzen spürst du nicht. Und du hast ewiges Leben. Richte den Blick nur auf Jesus und alles wird gut. Die Dinge werden blass und klein in seinem Licht gesehen. Also das Alte Testament ist voller Hinweise auf Jesus. Voller Hinweise. Ich denke nur, als sie dann den Jordan überquert haben, Josua hat 12 Steine genommen und einen Altar gebaut, diesen Altar zu Gilgal, und sagt, da ist jetzt die ganze Schuld des alten, früheren Lebens im Ägypten, in der Wüste, wo er auch immer herkommt, abgewälzt. Josua Kapitel 4, Vers 20. Und die 12 Steine, die ich aus dem Jordan geholt habe, die wurden aufgerichtet und ich wälze ab. Auf Golgatha verschwinden die Lasten. Ein Hinweis auf Golgatha. 12 Steine. 12 Apostel. 12 Patriarchen. Und dort bei dem Alten Testament, da wird alles abgewälzt. Im Neuen Testament, unsere Lasten verschwinden, wenn wir zu Jesus kommen. So viel Zeichen. Ich weiß nicht, ich könnte noch bis morgen früh weitermachen und euch sagen, was alles für Zeichen Gott gegeben hat im Alten Testament als Hinweis auf Jesus Christus. Als dann die Kinder Israel nach Jericho kommen, und da ist die Hure Rahab, und die hat Angst und fürchtet sich. Ja, ich weiß, ihr werdet kommen, ihr werdet das Land einnehmen. Gott hat euch das Land versprochen. Ihr werdet das machen. Könnt ihr uns verschonen? Und was sagt Josua und Kaleb, als sie dort übernachtet haben bei dieser Prostituierten? Wir werden das tun. Aber du musst auch was tun. Von nichts kommt nichts. Wenn wir kommen, wenn wir um die Stadt marschieren, ihr müsst ein rotes Seil zum Fenster runterhängen, da wo du wohnst, wo dein Haus ist. Das rote Seil ist auch so ein Bild auf das Kreuz Jesu Christi. Das rote Seil. Und versammle alle Leute, die du hast, die gerettet werden sollten. Weißt du, wer soll da gerettet werden? Ein Bild, wenn Jesus annimmt. Hurer und Säufer, Zöllner und Fresser, Prostituierte, die nimmt er an. Rahab, hängt das rote Seil zum Fenster raus, dein Haus bleibt bestehen. Und Jesus hat sich der Sünde angenommen. Ein Zeichen, was Jesus tun wird, seine Mission und seine Sendung. Dem Teufel zum Trotz muss das Seil sogar rot sein. Es hätte auch schwarz sein können. Nein, rot muss es sein. Ein Hinweis auf das Blut Jesu Christi. Jericho, diese Stadt, verlorene Stadt, die war dahingegeben. Ach, ich habe eine ganze Menge, ich weiß es nicht, aber ich mache es noch ein bisschen weiter, damit ihr wisst, Jesus ist wirklich der Verheißene Gottes. Wirklich, der Heilige Geist hat alles hingedeutet. Der wird kommen, dieser Messias, der Simson. Der Simson, seine Geburt wurde sogar von einem Engel angekündigt. Der Simson sollte über die Philister siegen, was auch die Philister alle sind. Und sein Tod und sein Sieg über die Philister, zuerst einmal wurden ihm die Augen ausgestochen. Und dann war eine Tretmühle der Philister, dieser Simson. Und dann sagte er noch einmal, oh, wo ist es, noch einmal. Und dann zieht er die Säulen von diesem Dagon-Tempel und da kracht in sich zusammen. Und da heißt es, dass alle, die dort waren, die ihn da verspottet und verhöhnt haben, hat er seine Harfe hingelegt und nicht mehr gespielt und riss die Säulen des Tempels in sich zusammen. Und er ist ein sterbender Sieger. Unser Jesus Christus ist ein sterbender Sieger. Halleluja. So viele Hinweise auf Jesus. Dann noch später David und Goliath. Dieser Zweikampf. Dieser leicht bekleidete David besiegt diesen großen Riesen. Und dann wieder von Saul verfolgt wird. Vom Teufel. Jesus wurde vom Satan verfolgt, versucht, angefochten. Und deshalb auch der Saul, König Saul, versucht den Gesalbten zu verfolgen, zu vernichten, zu zerstören. Und der Gesalbte überlebt es. Bild auf Jesus, der Gesalbte des Herrn. Die Salbung ist auf mir, der Geist Gottes ist auf mir. Gesandt den Armen das Evangelium zu predigen. Und um David, stell dir mal sowas vor, da haben sich Leute versammelt. Nicht die Prominenz, nicht die Frommen, die Heiligen, die Pharisäer, die Gerechten. Nein, um David haben sich Leute versammelt, die Schulden haben, die mit dem König nicht zufrieden waren und ja, die was Neues erwarteten. Die Rettung erwarteten, die nicht mit dem Leben nicht zurechtkamen. Diese Gangster haben sich versammelt um David und haben dann, mit David sind sie durch die Lande gezogen und damit wurde auch das Königreich Davids aufgebaut. Das Reich Gottes wird auch aufgebaut von Menschen, die kriminell sind, die ja nichts haben, die versagt haben, die mit dem König nicht zufrieden sind, die mit der Regierung nicht zufrieden sind. Die haben sich da um David geschart. Ein anderes Bild. Die Höhle Adullam. Auch so etwas Mysteriöses. Ja, David ist auf der Flucht. 1. Samuel Kapitel 22 Vers 1 und folgende Verse. Und David entrann in die Höhle Adullam. Ganz hinten, ganz hinten. Und dann ist er ganz still. Und was passiert? Da kommt Saul mit seiner Mannschaft, mit seiner Armee. Und die liegen vor dem Eingang. Also David kann nicht mehr entrinnen. Der sitzt drin. Und die Luft war wahrscheinlich nicht so stark. Da gab es nicht so viel Sauerstoff. Da ist der Saul eingeschlafen. Und was macht der liebe David? Er schnipselt von seinem Mantel einen Zipfel ab. Und rennt schnell raus. Und schreit, hallo, König Saul, schau her. Wem gehört dieser Zipfel? Von diesem Mantel. Und der guckt sich an und sagt, mein Zipfel. Du siehst, Saul war ausgeliefert dem David und der Teufel ist dem David ausgeliefert. Die Menschen sind dem Teufel ausgeliefert. Die sind in seiner Hand. Wem gehört dieser Zipfel? Ein Rest wird selig werden. Aber durch diesen Rest wird die ganze Mannschaft umgekrempelt. Oh, sagt er, dieser Saul, ach, ich bin nicht würdig. Weißt du, du bist viel lieber. Du hättest mir gleich den Hals abschneiden können. Aber du hast nichts gemacht. Du hast mich am Leben gelassen. Du bist würdig. Und das ist wieder so ein Bild auf Jesus. Das Kreuz ist unsere Zuflucht. Ein Platz des Friedens, ein Ort für betrübte Herzen. Ach, ich kann weitermachen. Ich bin begeistert. Die Verheißung, hier, Gottes Verheißungen bleiben. Das, was Gott uns mal gezeigt hat, was er einmal war, was er so vorgeschattet, vorgebildet wurde. Weißt du, Gott spielt zuerst einmal, Gott stellt mal dar, damit wir die Bilder verstehen, damit wir begreifen, was ist unsere Erlösung. Ein anderes Bild ist der Elia am Jordan. Ihr könnt noch vieles vom Elia noch nehmen, aber da ist ein Mann, ein Bibelschüler, der hackt Holz für die Gemeinde, will Holz hacken und da fällt ihm die Axt ins Wasser und Eisen war damals sehr wertvoll und sehr teuer und weißt du, er hat nicht aufgepasst, war nicht wachsam genug, einfach die Axt ist weg und meine Axt, meine Axt, meine Axt, wo ist meine Axt? Und diese Axt ist auch so ein Bild, ja, wir haben den Sinn verloren, die Berufung verloren und das und so weiter, was soll ich machen? Und dann geht der Elia wieder, auf wieder ein Stück Holz, schnipselt ein Holz und sagt, wo ist dir die Axt ins Wasser entfallen? Dann sagt er, dort. Dann steckt er das Holz ins Wasser und das Eisen schwimmt, sowas. Hast du schon sowas mal gehört? Das Eisen schwimmt? Nicht natürlich, nicht normal. Weißt du, wenn wir das Kreuz annehmen, das Kreuz berühren, mit Kreuz in Verbindung kommen, da passiert das Unmögliche, was gar nicht möglich ist. Lasten verschwinden auf Golgatha. Da kommst du wieder zu deiner Berufung zurück. Das Kreuz ist ein Wunderholz und beweist, es hat seine Kraft. Oder vom Elia das Grab. Da ist ein Krieg wieder in Israel und ich glaube, Elia war es ja. Da ist ein Grab, ein Kampf in Israel und ein Soldat wird erschlagen. Die können gar nicht so schnell den Soldaten begraben. Die nehmen den Soldaten und schmeißen ihn ins Grab von Elia. Und als Elia, als dieser Soldat die Gebeine des Elia berühren, steht er auf, springt wieder und macht weiter, da wo er aufgehört hat. Ich sage sowas, wenn du Jesus berührst am Kreuz, das Kreuz, nicht das Kreuzeszeichen. Du kannst so viele Kreuzchen durch die Gegend tragen, die Kreuzchen, die uns um den Hals hängen. Das rettet uns, hilft uns nicht. Aber das Kreuz Jesu Christi. Wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Der steht wieder auf. Das Geheimnis unserer Auferstehung ist das Kreuz. Wer Jesus berührt, der wird lebendig. Jesu Tod ist unseres Todes Tod. Jesu Tod. Das Alte Testament ist voller Hinweise auf Jesus, lauter Schattenbilder. Und als der Kämmerer dort auf der Straße nach Gaza seine Prophetenrolle liest, dann, als der Philippus fragt, verstehst du auch, was du liest? Ja, von wem spricht der Prophet? Von sich selber oder von jemand anders? Und dann sagt Philippus, nein, der spricht von Jesus. Im Alten Testament, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und wir hielten ihn als den Verachtesten und was weiß ich, den Unwertesten. Und er ist der Heiland geworden. Und in seine Wunden sind wir geheilt. Von wem spricht er? Das ganze Alte Testament von vorne bis zum Propheten Malachi durchweg spricht auf jeder Zeile von Jesus. Ohne die Anleitung des Heiligen Geistes werden wir das nicht verstehen. Wir werden seine schöne Geschichten. Gute Nachtgeschichten für die Kinder. Du brauchst den Philippus, du brauchst den Heiligen Geist, du brauchst jemanden, der dir die Augen öffnet für Gott, für den Herrn Jesus Christus. Im Alten Testament, im Neuen Testament hat sich Jesus selbst uns gezeigt. Das sind meine Wunden, in denen sie gestochen haben. Auch das ist im Alten Testament schon vorgeschattet, wie Jesus sterben wird. Beim Propheten Zacharia. Und alle Welt wird sehen, in wen sie gestochen haben. Lauter Zusagen, lauter Schattenbilder. Unsere Augen müssen geöffnet werden, damit wir Jesus erkennen. Selbst wenn wir einen auferstandenen Heiland haben und neben dem Heiland herlaufen, in der Gemeinde sind, getauft sind, sogar selber Zeichen und Wunder erlebt haben, unsere Augen werden gehalten. Ich denke nur an diese Emmaus-Brüder. Diese Emmaus-Jünger sind entmutigt. Die rennen und gehen jetzt nach Hause. Wir wollen jetzt zum Papa und Mama gehen. Wir wollen wieder auf dem Bauernhof arbeiten, statt da mit dem Wanderprediger rumrennen. Und dann reden sie, musste nicht Christus leiden, musste nicht das alles passieren. Jesus fragt immer wieder, musste das nicht alles passieren? Er hat ihnen die Schrift ausgelegt. Und erst beim Abendmahl merken sie, das war doch der Herr. Das war doch Jesus. Und der ist weg. Und jetzt gehen sie ganz schnell und berichten zu Hause, was passiert ist. Wir haben den Heiland gesehen. Musste das nicht alles passieren? Alles, was im Alten Testament geschrieben steht, musste passieren. Wurde vorausgesagt, wurde verheißen, wurde uns gegeben. Und sie haben es vorher nicht begriffen, selbst als sie noch mit Jesus zusammen wanderten und zusammen lebten. Ihre Augen wurden gehalten. Der Teufel hat die Leute damals verblendet. Einfach, sie dumm und blöd gemacht und ihnen was vorgegaukelt. Und Jesus sagt sogar, später der Heilige Geist, der wird kommen und er wird mich verherrlichen. Gott muss uns die Augen öffnen und Gott braucht Menschen, die die Augen den anderen Menschen öffnen. Dem Kämmerer, dieser Philippus, hier der Herr Jesus, den Jüngern, dass er zeigt, guck mal, beim Abendmahl, wie wahr er trug unsere Sünden und lud auf sich unsere Schmerzen und in seinen Wunden sind wir geheilt. Saul von Tarsus, ein Pharisäer, der kennt das Alte Testament aus dem FF, der so viele Zeugnisse von Christen gehört, die er der verhörte, der peinigte und quälte, sagte dem Jesus ab. Der kannte Jesus und so weiter vom Hören und Sagen, aber das nützt alles nicht, bis Jesus ihm selber begegnet auf der Straße von Damaskus und dann bis der Ananias kommt im Auftrag Gottes durch die Salbung des Heiligen Geistes und sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, euch Juden durch die ganze Geschichte, 4000-jährige Geschichte, der euch erschienen ist vom Vater Abraham bis, ja, von Adam eigentlich schon bis zu euch, ja, der Heilige Geist muss euch die Augen öffnen und dann legt er diesem Saul von Tarsus die Hände auf und seine Augen wurden geöffnet, da fielen wie Schuppen von den Augen runter. Er hat eine Augenoperation gehabt. Gott hat ihn sehend gemacht. Und der Heilige Geist muss uns sehend machen, damit wir Jesus begreifen. Manche Menschen sind so stolz, so arrogant, sie glauben, ja, ich kann selber drauf kommen. Durch Bibellesen kommst du nicht drauf. Der Kämmerer wäre auch durch Bibellesen nicht drauf gekommen. Der braucht eine Auslegung, braucht einen Menschen voll Heiligen Geistes. Ja, und ohne den Heiligen Geist werden wir die Bibel nicht verstehen. Die Bibel wurde im Geist gegeben und kann auch im Geist geöffnet werden und verstanden werden. Gott tut nichts ohne Vorankündigung. Und was wir hier im Alten haben, was ich vorhin betrachtet habe, diese ganzen Schattenbilder, das sind so Vorankündigungen, das ist nur der Vorspann für das, was jetzt wirklich kommt. Gottes Verheißungen bleiben. Die gehen in Erfüllung, da kannst du Gift drauf nehmen. Da kann der Teufel unternehmen, was er will. Der Teufel versucht, Israel zu vernichten, die Juden auszurotten. Die haben nicht geschafft. Auf dem Thron Davids blieb immer, selbst wenn ein kleiner Junge noch übrig blieb, er blieb immer noch ein Mann übrig. Und Gott hat eine Verheißung gegeben, auf dem Thron Davids wird immer ein Mann sitzen. Wird immer ein König sein. Von David an. Und Jesus ist der Letzte, der auf dem Thron Davids gesetzt hat. Er hat sich auf dem Thron Gottes gesetzt und regiert. Er ist der Sohn Davids. Gott spricht damals, es werde Licht, bis heute. Und was er sagt, das geht in Erfüllung, das stellt sich ein. Der Heilige Geist sorgt für die Erfüllung. Hochinteressant ist, wenn du die Bibel liest, und der Geist Gottes schwebte auf die Urflut. Das sind die ersten paar Zeilen des Alten Testaments. Der Geist Gottes schwebte auf diese Urflut, auf das Wasser, was das auch war. Und Gott sprach. Und während Gott sprach, sorgte der Heilige Geist, dass diese Dinge, was er angekündigt hat, hier in Erfüllung gehen. Gottes Wort schafft aus Chaos Kosmos durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Helfer, der Diener Gottes. Gott erfüllt, was er verspricht. Wir dienen einem mächtigen Gott, preis dem Herrn. Ja, dieser liebe Gott macht nicht nur Sprüche. Der erfüllt sein Wort. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Die Zeit muss dafür reif werden. Manchmal vergehen Jahrhunderte, Jahrtausende, bis es sich erfüllt. Auf seine Worte ist Verlass. Was er zusagt, das hält er ganz gewiss Lob und Dank. Gott ist nicht nur ein Gott, der nur plappert, viel verspricht und so weiter und nichts hält. Gott hält, was er verspricht. Halleluja. Gott ist ein treuer Gott, der steht zu seinem Wort. Seine Worte sind Realitäten, die gehen in Erfüllung, nach kurz oder lang. Wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat, die wird sich erfüllen. Ich denke nur an eine Frau in Stuttgart. Ich kriege plötzlich eine Postkarte. Pastor, kommen Sie ganz schnell, ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe gedacht, irgendwas ist mit der Frau. Und ich schreibe noch so zittrig. Irgendwas ist da los mit dieser Frau. Besuch sie, sie wohnt in Freiberg, damals Stuttgart-Freiberg. Ich besuche diese Frau. Ich mache die Tür auf. Da steht sie, eine halbe Leiche. Ich sage, Frau Stadler, so hieß sie, was ist los? Ja, der Arzt ist in Urlaub gefahren und hat gesagt, er weiß nicht, wenn er zurückkommt, ob ich noch lebe. Verstehst du, sie war in Todesängste. Und der Arzt hat ihr so Angst gemacht, dass sie mir gleich geschrieben hat. Ich habe gesagt, und wie kommen Sie auf mich? Ja, ich habe so einen Zettel mal im Briefkasten bekommen und den Zettel habe ich mir aufgehoben, da war ihre Adresse noch drauf. Und ich bin gekommen, er sagt, wissen Sie, ich kann Ihnen auch nicht helfen, bin nicht der Doktor. Lass uns hinknien. Ja, im Gang, ich habe gar nicht Wohnzimmer besucht, gar nicht groß mit ihr diskutiert, gar nichts. Mit ihr gebetet, die Hände aufgelegt im Namen Jesu. Und dann bin ich wieder heimgegangen. Ich habe zu Hause auf dem Nachhauseweg auch sie gesegnet, lieber Gott, berühre die Frau. Und ein paar Tage später habe ich sie wieder besucht. Und klingelt an der Tür und da steht die Frau Stadler. Ich kenne die gar nicht mehr. Rote Lippen, schöne Frisur gemacht, sauber, adrett angezogen, wie fast junges Mädel. Verstehst du, so richtig frisch. Und sage ich mich zu Frau Stadler. Ich dachte, das wäre die Tochter. Dann sagte sie, das bin ich. Sagte, wissen Sie, was passiert ist? Ja, vor 25 Jahren, ich war schon kränklich als Kind, ich war als Kind schon sehr kränklich, vor 25 Jahren hat mir die Kinderstundentante gesagt, du wirst gesund werden. Du wirst mal gesund werden. Und ich habe immer wieder mich an dieses festgehalten. Die Kinderstundentante in der Kinderkirche hat gesagt, du wirst noch gesund werden. Du siehst manchmal, selbst unsere menschlichen Worte, unsere schwachen Worte sind nicht schwach, sind nicht vergänglich. Selbst wenn wir etwas im Auftrag Gottes sagen, einen Segen aussprechen, deshalb segnet und flucht nichts, heißt es in der Bibel. Wenn wir einen Segen aussprechen, du wirst gesund werden, auch wenn du jetzt noch kränklich bist. Und nach 25 Jahren passiert das Wunder, die Frau ist gesund geworden, der Mann hat mich beschimpft. Als er nach Hause kam, sieht er, wie seine Frau alle Tabletten, alle Medikamente in die Toilette runterspült. Und dann fragt er dann, was machen Sie oder was machst du hier? Sagt er, mit mir wurde gebetet, ich werde gesund werden. Und jetzt brauche ich, die Medikamente haben mir nicht geholfen, ich vertraue jetzt Gott. Und dann sagt er, Wer hat dir das aufgebrummt? Wer hat dir diesen Bären dir aufgehängt? Ruft mich an und sagt, der war Kriminaloberinspektor in Stuttgart, ruft mich an und sagt, ich zeige sie an. Sie, wenn meine Frau stirbt, sind sie schuld. Der hat mir was weiß ich, was mir alles gedroht hat. Und der Herr Stadler ist schon längst tot. Und die Frau, selbst als ich hier nach Berlin zog, hat noch gelebt. Da sind noch 10 Jahre Heilbronn vergangen. Ja, Gott ist gut und gnädig. Wenn Gott dir ein Wort irgendwann in deiner Kindheit gegeben hat, in deiner Jugendzeit, irgendwann in irgendeine Versammlung, also eine Verheißung von Gott, wirklich von Gott, ein Rema-Wort, ein Gotteswort bekommen hast, halt dich dann fest, Herr, du hast gesagt, du wirst mich durchbringen, du wirst mich tragen bis ins hohe Alter, du wirst mich nicht fallen lassen. Halt dich an diese Verheißung Gottes. Gott wollte, ja, dass wir lernen hier durch all diese ganzen Geschichten, Gott ist zuverlässig, hundertprozentig. Was Gott sich vorgenommen hat, das tut er auch. Und das kann er auch, und das kann ihm niemand verhindern und auch niemand verbieten. Er wird es tun. Gott steht zu seinem Wort. Gott wollte seinen Sohn zur Welt bringen und hat alles so wunderbar vorbereitet. Er erwählte Abraham, Jakob, Juda, David und so weiter. Das ging bis runter, bis auf Josef und Maria. Und eigentlich, wenn wir schon diese Geschichten, diese Adventsgestalten betrachten, das ist eigentlich ohne Hoffnung. Und Gott arbeitet, ja, der hängt die Erde in der Luft auf, mit nichts. Das ist unser lieber Gott. Und er arbeitet systematisch. Was er sich vorgenommen hat, das erfüllt sich. Von langer Hand wird alles vorbereitet. Gott tut nichts ohne Ankündigung. Deshalb habe ich gesagt, und ich möchte erinnern an dieses Beispiel von der Frau Stadler. Leute, wir brauchen ein Wort vom Herrn. Vielleicht hast du irgendwo in einer meiner Predigten, ich predige ja schon 30 Jahre hier in Berlin, vielleicht hast du in einer dieser Predigten mal was gehört, das dir zu Herzen gegangen ist, dass du mal ja so viel nachgedacht hast und gesagt, oh lieber Gott, sollte das wirklich für mich sein? Bin ich das wirklich? Bin ich gemeint? Wenn Gott zu dir geredet hat und Gott spricht 2 oder 3 Mal ganz besonders zu einem Menschen, ganz besonders, nicht nur durch Krankheit und nicht nur durch Unfall oder sonst noch was, nein, durch seinen Heiligen Geist, ganz besonders. Und halt dich an seine Verheißungen, die er dir gegeben hat, durch einen Segensspruch, das man dir geschenkt hat, durch ein Wort. Ich denke nur, es könnte sogar Taufspruch sein. Auch dein Taufspruch ist nicht so ohne. Auch da steckt eine Botschaft drin. Weißt du, der Pastor, der sucht es einfach aus, der hat einen Haufen Bibelverse, schmeißt es durcheinander, rührt es durcheinander und dann zieht er was heraus, so eine Losung. Zufall natürlich, sagen wir. Aber bei Gott gibt es keinen Zufall. Gott ist sehr perfekt und er arbeitet sehr genau. Du kannst auf Gottes Wort verlassen. Und so Gott arbeitet Stück für Stück. Weißt du, durch das nächste Wort, nächstes Mal, nächsten Sonntag ergänzt er das wieder. Denk nicht, dass Gott den ganzen Roman, das ganze Buch dir schenkt auf einmal. Nein, Stück für Stück. Wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung, vom Sieg zu Sieg. Und Jesus kam, um das Wort Gottes ganz zu erfüllen. Auch wir, jeden Tag, kommen wir dem Ziel näher. Durch die Vollendung, durch den Heiligen Geist, durch die Erfüllung der Worte Gottes. Du liest es in der Bibel und dann sagst, oh, das wäre so schön, wenn das wahr wäre. Ich würde mich so freuen, wenn dieses Wort wirklich wahr bei mir wäre. Und Gott sagt, ja, das wird wahr, vertraue mir. Gottes Worte sind einfach, sind wahr, sind wie Formeln, wie Rezepte. Jetzt wird Weihnachten viel gebacken. Verstehst du, wenn ich dran denke, weißt du, da nehmen die Leute, selbst wenn sie gute Köchinnen sind, die nehmen ein Buch und das Rezept und machen sie genauso ein Ei, so viel Butter und so viel Mehl und so viel, was weiß ich noch da, und noch ein bisschen von dem und ein bisschen von dem und dann rumrühren. Und dann gibt es einen wunderbaren Kuchen, Kekse oder sonst noch was an Gebäck. Und so ist das Wort Gottes. Wenn Gott dir ein Wort gibt, ist, lass es zergehen, meditiere darüber, denk darüber nach. Und in meiner Bibel heißt es, beim Josua heißt es, wenn du die Worte Gottes bekommst, dann denke Tag und Nacht darüber nach, wie funktioniert das? Also ein Ei, eine Handvoll Mehl und ein bisschen das und ein bisschen das und ein bisschen Wasser nehmen, so und so viel Milligramm oder Gramm, und dann mach deinen Brei. Und dann musst du etwas machen. Und genau das ist, so funktioniert Wort Gottes. Gott wird dir keinen Kuchen backen, aber Gott gibt dir eine Formel, eine Regel, was das auch immer ist, eine Betriebsanleitung, macht es so. Und Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Und du bist erstaunt sein, wenn du, leg dir ein Rezeptbuch für dein persönliches Leben an, meine Rezepte von Gott, nicht nur zum Essen, sondern zum Leben, zum Handeln. Ein Wort von Gott stellt alles auf den Kopf, stillt die Stürme, weckt die Toten auf. Gottes Sache ist keine leere Sache. Was Gott sagt, das meint er auch wirklich. Und der Herr hat uns verheißen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wie kann Gott bei mir alle Tage sein? Ich muss mich seiner immer erinnern. Ich muss seiner mich erinnern. So, wenn ich an einen lieben Menschen habe und ich denke an diesen lieben Menschen und da fühle ich plötzlich, Mensch, die Person ist irgendwo da, obwohl sie nicht da ist. Stell dir Jesus vor, den Heiland, wie im Alten Testament. Er ist der Fels, er ist mein Stab, mein Stecken, er ist mein Hirte. Stell dir, wie du ein Schäflein Jesu bist, du wirst vom Heiland getragen auf die Schulter. Oder er schickt den Schäferhund dir zu und sagt, pax, und pfeift. Ja, alles. Stell dir mal Jesus vor, wie er dich führt und leitet und begleitet. Gott ist eine Realität, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vater und Mutter verlassen dich, deine Kinder verlassen dich, aber Gott verlässt dich nicht. Er bleibt bei dir. Was Gott verspricht, das gibt er auch. Und das hat er auf Lager. Verstehst du? Da musst du nicht noch 4, 5 Tage warten, bis es geliefert wird. Was Gott sagt, das meint er auch. Wenn Gott Ja zu uns sagt, dann steht er auch dazu. Lob und Dank. Alles, was Gott sagt, das bringt Leben hervor. Pflanzen, Vögel, das ist die ganze Schöpfung. Herr, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Du brauchst viel öfters das Wort Gottes. Nicht nur ein Bibelwort, eine Losung ist auch gut, ist alles schön und recht, vielleicht funktioniert das. Aber was du brauchst, ist ein Wort vom Herrn für die Situation, für das Problem. Weißt du, wenn ich Sorgen habe, Probleme habe oder sonst was mich beschäftigt, dann nehme ich meine Konkordanz und dann suche ich alles, was sagt die Bibel über dieses reine Thema. Und dann gehe ich alles durch, bis irgendwo bei mir die roten Buchstaben da sind. Verstehst du, bis es etwas aufleuchtet, bis ich plötzlich begreife, aha, das ist es, so löse ich mein Problem. Ich löse sie nicht auf Anhieb. Ich muss erstmal das Rezept suchen, die Lösung suchen. Alles, was Gott sagt, das bringt Veränderung. Wenn wir Gottes Wort lesen und hören, beides gehört dazu. Der Glaube kommt durch das Hören. Römer Kapitel 10, lies mal, du hörst es und du denkst drüber nach. Bevor Gott was aufgeschrieben hat, das ist erst vor 4000 Jahren aufgeschrieben worden. Du musst nicht unbedingt das geschriebene Wort haben. Der Teufel hält sich ganz fest an das Geschriebene, aber Jesus auch. Es steht wiederum geschrieben, aber was er dir gesagt hat. Und am Anfang, Abraham hat keine Bibel gehabt. Jakob hat keine Bibel gehabt. Isaac hat keine Bibel gehabt. Das Volk Israel lebte lange Zeit ohne Bibel. Die haben die Stimme des Herrn gehört. Das hat Gott gesagt. Das ist so. Und eigentlich das Monogramm Gottes, die Bibel, ist in deinem Herzen. Die hast du in dir. Ob du es glaubst oder nicht. Und jeder Mensch, jeder anständige Mensch, jeder normale, gesunde Mensch, der gesund ist, der weiß, was richtig und was falsch ist. Der hat das Gesetz Gottes in sich. Du weißt, wenn das passiert, was ich zu tun habe. Und deshalb halte ich an die Worte Gottes. Gott spricht und höre, was er zu sagen hat. Und Gott redet manchmal so in der dritten Person. Ich meine jemand anderes, aber er meint gerade dich und mich. Ja, und plötzlich bist du persönlich angesprochen. Das kann dich sein. Mir geht es oft so, wenn ich so Bibel lese, studiere, wenn ich Predigten höre, ich sage, das bist du, das könntest du sein. Probier mal du, ob das bei dir funktioniert. Und ich bin hier gemeint. Gottes Worte sind mächtig, gewaltig, wirken Wunder. Worte Gottes trösten einen, Gottes Wort, ja, wirken weiter. Es bleibt nicht stehen. Sprich nur ein Wort, Herr, mein Knecht wird gesund, hat der römische Hauptmann gesagt. Nur ein Wort. Kein Roman, kein Krimi, keine Predigt. Nur ein Wort. Du brauchst nur ein Stichwort. Also ich brauche meistens für mein persönliches Leben nur ein Stichwort. Und dieses Stichwort verändert mein Leben. Gottes Wort wirkt, wenn alles andere versagt. Gib mir ein Wort. Weißt du, wir haben Fragen und Probleme. Wir werden irgendwie schlecht behandelt, negativ behandelt oder ja, enttäuscht. Und am besten ist, du liest fortlaufend das Wort Gottes jeden Morgen zum Frühstück, so wie Kaffee und Ei. Ja, du liest das Wort Gottes fortlaufend und ja, und plötzlich spricht der Herr zu dir. Wie oft habe ich schon zu Hause in meiner Familie erlebt, dass Gott zu uns gesprochen hat? Ihr könnt Armen helfen, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt, lese ich da. Ja, ich kann den Armen helfen, wenn ich will. Oder gebt ihr ihnen zu essen, wie Jesus oft redet, gebt ihr ihnen zu essen. Nicht ich gebe ihnen zu essen, sondern ihr sollt ihnen zu essen geben. Und was war das? Wer waren diese ihr? Das war das Bub, der seine Brötchen dem Heiland zur Verfügung stellte. Und Tausende wurden satt. Gottes Wort wirkt, wenn wir Gott gehorchen. Nach dem Rezept, nach der Betriebsanleitung, nach der Formel. Ja, und das ist der Grund, warum ich das Wort immer noch predige und mich an das Wort halte und dem Wort Gottes vertraue. Gottes Wort ist zuverlässig, es funktioniert überall, zu jeder Zeit, an alle Menschen. Die müssen das nur anwenden. Wenn Gott redet, dann passiert immer was. Du wirst gesund werden. Ich möchte auch irgendjemand jetzt zurufen, du wirst gesund werden. Vielleicht bist du todkrank, sterbenskrank, du wirst gesund werden. Gib dich nicht auf. Und Gott vergleicht unser Leben mit einem Acker. Da fällt der Same auf den Boden und der Same wächst. Das merkst du gar nicht, wie der Same wächst. Ich habe mal etwas gesehen, dann habe ich mich auf den Bauch gelegt und geguckt im Beet, wie das wächst. Ich habe es nicht mitbekommen, habe es aufgegeben. Dieses Beobachten, du siehst nicht, wie das wächst. Aber plötzlich, nächsten Tag steht, ist wieder so ein Stückchen gewachsen. Und wieder so ein Stückchen gewachsen. Und so weiter. Aber du merkst es nicht, wie es wächst. Und genauso sind geistliche Dinge in deinem Leben, die merkst du gar nicht, wie das in deinem Leben passiert. Tante, du rauchst nicht mehr. Tante, du saufst nicht mehr. Opa, du machst das nicht mehr und was weiß ich. Plötzlich hat sich was verändert im Laufe der Zeit. Und deshalb, Gottes Wort braucht Zeit, damit es wirklich geschieht. Und deshalb, schau, die Gottesverheißungen sind sehr uralt. Da brauchst du Geduld, um die Verheißungen Gottes zu erleben. In Psalm 33, Vers 6 und Vers 9, da lese ich hier, durch das Wort des Herrn ist alles entstanden, Himmel und die Erde und so weiter. Und durch den Hauch des Mundes ist das ganze Heer des Sternen hier entstanden. Denn er spricht und es geschieht. Er befiehlt und es steht plötzlich da. Er befiehlt. So ist es. Und dann der alte Prophet Jesaja 46, da heißt es, hier spricht Gott, ich spreche, mein Plan steht fest. Was mir gefällt, das vollführe ich. Und deshalb ist sehr wichtig, Geschwister, dass wir Gott wohlgefällig sind. Als die Zeit erfüllt wird, sandte Gott seinen Sohn. Das ist Weihnachten. Alles vorher ist Advent. Seit Weihnachten und Ostern, ihr Lieben, wissen wir, dass Gott zuverlässig ist, dass er Gott treu ist und dass Gott mit uns ist und dass die Bibel recht hat. Ja, das ist alles prophezeit. Ich könnte noch weiter predigen. Die ganzen Weissagungen auf Jesus, die sich erfüllt haben, sind hunderte von Weissagungen und Prophezeiungen. Und die stimmen sogar mit der Geschichte überein. Und eines Tages werden wir alles genau erfahren, wie es war. Gottes Worte bleiben nicht ohne Wirkung. Sie wirken Wunder. Nur wenn wir darauf eingehen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist alles. Du hörst was, du siehst was, der Engel spricht, der Heilige Geist spricht. Ich predige und dann sagst du, oh Pastor, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann musst du prüfen, ob das alles okay ist, ob das biblisch ist, ob es auf mich zutrifft. Manches trifft auf dich nicht zu. Manches ist für Israel gesagt, manches für Abraham gesagt, manches, was weiß ich, für jemand. Aber wenn es auf mich zutrifft, mir geschehe, wie du gesagt hast, Maria, die Jungfrau. Gottes Worte arbeiten, sind Formeln, sind Betriebsanleitungen, sind Rezepte. Mensch, so kannst du mir diesen Rezept verraten. Verstehst du? Plötzlich stehen da die Frauen, diskutieren in der Frauenstunde. Die Worte Gottes bleiben in Ewigkeit, sie verändern sich nicht. Wir verändern uns, unsere Geschmäcker verändern sich. Wir müssen nur dem Wort Gottes gehorchen, uns von der Salbung führen lassen. Und dann haben wir den Segen, dann haben wir Gesundheit, dann haben wir Erfolg, dann haben wir Segen, dann haben wir Sieg. Und dann hat unser Leben Zukunft. Tu das. Was er euch sagt, das tut. Brüder, ja. Wort Gottes kraftvoll. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Lebendig und stark. Und kontrolliert die Gedanken. Fang an, deine Gedanken zu kontrollieren durch das Wort Gottes. Pump deinen Kopf voll mit Gottes Worte. Und dann wirst du merken, was dabei rauskommt. Wenn es durch deinen Fleischwolf gegangen ist. Die ganze Heilsgeschichte zeigt, dass das Wort Gottes funktioniert, lebendig ist und alles führt und weist uns auf Jesus hin. Sein Wort ist schöpferisch. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und er sprach, es werde Licht. Ja, es fordert uns heraus. Sein Wort ist provokativ. Sein Wort ist die Medizin für meine Seele, für meinen Geist und für meinen Leib. Das Wort Gottes will etwas funktionieren in meinem Leben. Nicht nur wunderbar, Halleluja, Lob und Dank. Nein, es will was bewirken. Wort Gottes will arbeiten. In der Bibel heißt es, du sollst das Buch steht, also das Wort Gottes, die Bibel sollte so essen. Und da heißt es, in deinem Mund wird süß sein wie ein Honig. Ja, es ist so süß. Aber in deinem Magen wird es wirken wie Pfefferoni. Hot Pepper. Verstehst du? Da gehst du hoch. Und sagst, was? Mich? Ja, Gott spricht uns ganz persönlich an. Ja, er will anregen uns, er will uns inspirieren, will uns Orientierung geben, das ist das Wort Gottes und es zeigt uns immer wieder auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz, so schön. Schau auf in Jesus. Und das Wort Gottes gibt Zeugnis, das Alte Testament, das Neue Testament, die Offenbarungen des Johannes, das gibt uns ja Wegweisung für unser Leben. Es öffnet uns Tore und Tür für die Herrlichkeit, für das ewige Leben, bringt uns mit Gott in Verbindung. Das Wort Gottes ist so wie eine PIN-Nummer. Du gibst diese PIN-Nummer ein, so Geheimzahl, und plötzlich, Jesus, und der Herr steht vor dir, mein Kind, was kann ich für dich tun? Ich sage, ist nicht herrlich? Wir müssen nur Gottes Worte umsetzen und praktisch anwenden in unserem Leben, und dann haben wir ein ganz tolles Gericht, ein ganz wunderbares Gebäck aus unserem, was wir produzieren, was unser Leben zustande bringt. Ich muss es machen, das macht nicht der liebe Gott. Leute, lasst uns aufhören mit dem Unsinn. Gott, der Herr macht's, der Herr macht's, der Herr macht's, der Herr macht's gar nichts. Ich muss meinen Kuchen backen. Ich muss die Formel anwenden. Ich muss den Teig umrühren. Ich muss in den Teig das und das und das hineinlegen. Jesaja 55, noch ganz schnell ein paar Worte und ein paar Gedanken aus dem Wort Gottes. Dort heißt es, voll Freude werdet ihr fort ausziehen und wohlbehalten wird zurückkehren. Wenn ihr das macht, wohlbehalten, werde ich zurückkehren, du wirst merken und inne werden, der Herr ist gut. Berge und Hügel werden aufbrechen, wenn er anfängt zu ziehen, wenn er anfängt zu jubeln, die Berge werden versinken, die Bäume werden in die Hände klatschen. Verrückt. Statt Dornen werden Zypressen wachsen und statt Brennnessel werden Myrten wachsen. Und das geschieht zum Ruhm des Herrn. Voll Freude werde ich fortziehen und wohlbehalten wird zurückkehren. Voll Freude. Das ist, wie dann unser Leben sich abspielt und abläuft. Nicht nur, es ist so schrecklich, ach, ich kann bald nicht mehr. Oh Heiland, wann holst du mich heim? Oder am liebsten, wenn ein U-Boot kommen würde, oder wenn sich die Erde aufhören würde und mich abholen würde. Nein, wir sollen uns des Lebens freuen, uns nicht aufgeben und nicht verzweifeln. Evangelium ist Hoffnung. Wir haben gesiegt, er hat gesiegt, unser Herr Jesus Christus. Gott will eine ganz neue Geschichte mit uns schreiben. Der Teufel will es verhindern, wo er es nur kann. Aber mach weiter, gib dich nicht auf. Wenn Gott uns führt, dann werden wir staunen und voll Jubel und voll Freude sein. Wenn Gott handelt, ja, da ist meine Umgebung sprachlos. Wie machst du das? Wie machst du das? Ja, ich mache das, weil Gott da ist. Weil Gott mir hilft. Weil ich Zeichen setze. Und wir müssen Zeichen setzen in unserem Leben. Und die Zeichen sind so wichtig. Bis hierher hat mir Gott geholfen. Und ich vertraue dem Herrn, dass er mir weiterhilft. Wen Gott segnet, der ist gesegnet. Wen Gott heilt, der ist geheilt. Nicht wie bei den Geistheilern. Atme tief ein. Verstehst du, dann bist du 3 Wochen, 3 Tage vielleicht gesund und dann hört es auf. Wenn Gott dich heilt, bist du wirklich geheilt. Und was du wirklich brauchst, ist göttliche Heilung, keine Glaubensheilung. Göttliche Heilung. Die meisten Leute suchen nur Geistesheilung und Glaubensheilung und was weiß ich. Du brauchst etwas Bleibendes. Wenn Gott salbt, er ist gesalbt. Wenn Gott schützt, er ist geschützt. Wenn Gott stärkt, er ist gestärkt. Wenn eben Gott ist, gegen den kann kein Teufel, kein Dämon, gar nichts ausrichten, für ist Gott für uns, wer und was mag gegen uns sein. Und du siehst auch die ganzen Verheißungen, da konnten die Leute machen, was sie wollten. Die konnten Feuer spucken, aber das nicht genützt. Bileam wollte Israel verfluchen, aber er sagt, ich kann Israel nicht verfluchen, ich muss Israel segnen. Dem Moab zum Trotz, ich sehe einen Stern aus Jakob, diesen Stern, das wir hier sehen. Ja, ich sehe einen Stern aus Jakob. Er ist der Erste, der eine Verheißung auf den Herrn Jesus gibt. Der Stern aus Jakob. Und wir sahen seinen Stern und wir sind gekommen, den neuen König anzubeten. Du siehst sogar einen Prophet, der nur fürs Geld prophezeit hat, der sieht einen Stern aus Jakob. Eine große Verheißung. Den Stern von Bethlehem sieht der Kerl. Wenn Gott mit uns ist, weißt du, dann können die Leute denken, reden, schreiben, was sie wollen. Gottes Wort geht in Erfüllung. Vertraut dem Herrn. Ich werde nie vergessen, als wir die Daimlerstraße 44 in Stuttgart-Bad Cannstatt gemietet haben. Eigentlich wollte ich mieten, aber der Senat hat 7 Monate hingezogen. Ja, wir wollen da Theater machen, wir wollen das. Und der Herr Matudes will daraus ein Bethaus machen. Es war so 3 Stockwerke, Stockwerkhaus, ehemalige Druckerei der Cannstatter Zeitung. Und das habe ich im Glauben gesehen. Gott hat mir das gezeigt. Das nehmen wir ein. Und mein Bruder und ich, wir haben dann im Hof gebetet. Lieber Gott, wir nehmen das Land ein. Nimm ein das gute Land. Und dann hat die Stuttgarter Zeitung einen Reporter zu mir geschickt. Der hat mich interviewt und Fragen gestellt. Ja, Herr Matudes, haben Sie kein Verständnis? Der Senat will hier ein Kulturzentrum machen. Und Sie wollen da ein Bethaus machen. Eine Kapelle. Einen Versammlungsraum mit der Teestube, mit was weiß ich alles. Und dann hat er den Bericht zusammengeschrieben und zusammengesetzt. Und dann liest er vor. Und es war so gemein und so gehässig. Wenn dieser Bericht erschienen wäre, hätte ich meine Sachen einpacken können und auswandern. Und dann sagt, haben Sie noch was zu sagen? Kann ich noch was dazufügen? Dann sage ich, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber weißt du, wenn der Geist über einen kommt, dann kann es nicht, dann platzt es einfach raus und ist aus mir rausgeplatzt und den Bericht werden sie nicht bringen. Und habe ich den Hörer aufgelegt. Meine Frau steht daneben und sagt, Johannes, die Zeitung macht, was sie will, das ist die 5. Macht in der Republik und sie werden diesen Bericht bringen. Und ich konnte es nicht glauben. Und sie werden diesen Bericht nicht bringen. Die haben bis heute diesen Bericht noch nicht gebracht. Am nächsten Morgen, eigentlich habe ich die Stuttgarter Zeitung abonniert. In meinem Briefkasten ist die Zeitung nicht drin. Da habe ich gesagt, gut, der Zeitungsträger hat geschlampt heute Morgen. Dann gehe ich zum Zeitungsstand am Bahnhof. Dann sagt sie, alle Zeitungen sind gekommen, nur die Stuttgarter Zeitung ist nicht gekommen. Da sage ich, gibt's das nicht? Es endlich, einmal will ich die Zeitung haben, die Zeitung ist nicht da. Dann rufe ich die Stuttgarter Zeitung an. Heute Morgen ist mir die Zeitung nicht geliefert worden. Wo ist die Zeitung? Dann melden sich eine Stimme, wir werden heute bestreikt. Und die Stuttgarter Zeitung wurde für 5 Tage bestreikt, die erste Zeitung damals, die bestreikt wurde. Und in dieser Zeit habe ich den Mietvertrag unterschrieben. Und ich war drin, solange ich Stuttgart war. Und mein Pastor, mein Nachfolger war dran. Und heutzutage ist das Blaue Kreuz drin. Hat die Missionsstation dort drin. Das ganze Haus belegt. Es ist immer noch ein Bethaus. Lob und Dank. Es ist immer noch ein Bethaus. Und weißt du, wenn Gott dir etwas sagt, wenn Gott dir etwas zeigt, so wie beim Levi Petrus, der Mörder seiner Frau, und du wirst die Zeitung und du wirst diesen Bericht nicht bringen. Ja, und bis heute nicht gebracht. Lob und Dank. Gott ist treu. Gott steht zu seinem Wort. Und wir sollen seine Worte als bare Münze nehmen. Durch seine Verheißungen, ja, hat er unterschrieben, hat eingetragen, was du kriegst. Ewiges Leben, Heilung, Befreiung, Sieg, Segen, Erfolg, was auch immer ist. Und da musst du nur gegenzeichnen. Gegenzeichnen. Du musst nur gegenzeichnen. Als Edison zum ersten Mal da sein einer seiner Patente verkauft hat, hat er auch so einen Scheck bekommen $17,000, glaube ich, war das, und geht mit diesem Scheck zur Bank, und die Leute haben schon gespottet, das ist ja alles nur Papier. Weißt du, Papier ist, ja, geduldig. Und er war schon entmutigt, 17.000, aber er hat noch kein Geld, keinen Dollar gesehen, gar nichts. Und dann ist er sogar bei der Bank, gibt den Scheck so ganz zaghaft rüber mit zitternder Hand, so beschreibt er in seinen Biografien, gibt den Scheck rüber und dann sagt, nein, ich kann diesen Scheck nicht einlösen. Dann trifft ihn fast der Schlag, ich kann den Scheck nicht einlösen. Er sagt, warum? Sie müssen gegenzeichnen. Sie müssen gegenzeichnen. Verstehst du? Und dann hat er gegengezeichnet und dann wurde es eingelöst. Und genauso, meine Lieben, ist mit dem Wort Gottes. Gott hat uns die Verheißungen gegeben. Alle Verheißungen sind uns zugesprochen. Tausende von Verheißungen. Ein Amerikaner, der nichts zu tun gehabt hat, wahrscheinlich in der Zeit oder im Urlaub war, der hat gezählt, dass in der Bibel eigentlich 365 Verheißungen sind mit fürchte dich nicht. Verstehst du? Du musst nur gegenzeichnen. Man tut es fertig. Und dann gehören sie dir. Ja, du hast diese Blankoschecks und dann kannst du die Beträge einsetzen. Wort Gottes ist wahr. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist, dass dein Wort in Erfüllung geht und was du zusagst, das hältst du auch ganz gewiss. Und wenn irgendjemand hier unter meinen Hörern ist, auch im Internet und krank und schwach und elend, müde und traurig ist und belastet ist und bedrückt ist und bekümmert ist, du wirst diese Person aufrichten. Du wirst jedes Kind Gottes aufrichten, was einfach dir vertraut und deinem Wort vertraut. Dein Wort wird nicht leer zurückkommen. Sprich ein Wort, Herr, ganz besonders heute Morgen auch und wo immer das Wort gehört wird, Tag und Nacht. Oh Herr Jesus, offenbare du dich und wirke weiter, setze du deine Arbeit fort. Schick die Engel Gottes hin, dass sie umflügen, umlegen, umsetzen alles, dass sie das so bewirken, dass es genau das kommt, was du gesagt hast. Auch wenn es Jahre dauert, auch wenn es Jahrzehnte dauert, dein Wort wird nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte, deine Verheißungen, deine Zusagen, so wie damals Jesus gekommen ist, ob der Teufel es wollte oder nicht wollte, ob die Menschen günstig waren oder ungünstig gestimmt waren, du hast es durchgesetzt, du hast deinen Plan verwirklicht und du wirst auch heute noch dein Plan verwirklichen. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Preis Gott.